dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo liebe Ketzerinnen, hallo liebe Ketzer. Heute widmen wir uns einer Frage, die Atheisten wie Christen gleichermaßen interessieren muss. Und sie lautet, Trommelwirbel, was ist dümmer, evangelisch oder katholisch? Und ich habe dafür zwei große und lehrreiche Blöcke vorbereitet. Zuerst klären wir, worin sich die römisch-katholische und die lutherisch-protestantische Konfession in Deutschland unterscheiden. Und anschließend, wenn wir da praktisch die Hausaufgaben gemacht haben, dann sammeln wir ein paar besonders lustige und absurde Aspekte, sodass am Ende jeder für sich entscheiden kann, was ist noch dümmer als das andere. Aber liebe Zuhörer, die ihr das nicht live hört, sondern aus der Konserve, vorspulen ist verboten. Erst kommt die Pflicht, dann die Kür. Und an meiner Seite begrüße ich die fleißigen Ketzer Matthias, Christian und Viktor. Hallo ihr drei.
Hallo.
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 Und am Anfang würde ich ganz gerne mal von euch wissen, bitte kurze Antwort, mit welcher Konfession geht ihr ins Rennen? Was denkt ihr, was ist noch ein bisschen dümmer als das andere? Vielleicht könnt ihr es in einem Satz kurz sagen.
Also ich würde sagen, dass das Katholische etwas dümmer ist, aber nicht viel.
Also ich glaube, die Kirchen spielen hier 4D-Schach, aber mit Dummheit. Dass es da mehrere Dimensionen der Dummheit gibt. Und von daher, man das jetzt nicht auf einen Nenner, auf ein Ranking bringen kann.
Das klingt nach einem Unentschieden. Ich kann schon sagen, es wird kein Unentschieden geben.
Ich setze meine Chips auf evangelisch. Denn die haben noch die Bibel und die Katholiken haben schon Filter dazwischen. Das ist sozusagen die filterlose Zigarette unter den Glaubensformen.
Okay, also gut, dann mal gucken, ob sich eure Einstellung noch verändert oder bestätigt. Könnte ja beides passieren. Und am Anfang möchte ich euch mal mit auf die Reise nehmen und wir gucken uns mal an, was vergleichen wir jetzt überhaupt, um wen geht's da und wen könnte man da jetzt fragen, nur wer es wäre, am besten fragen die sie selber. Wir fangen an mit den Protestanten und wir gucken an, wie sich die Protestanten selbst definieren. Und es gibt ja in Deutschland die EKD, also die Evangelische Kirche in Deutschland, und sie schreibt über sich selbst Folgendes, Zitat. Die Evangelische Kirche in Deutschland ist der Zusammenschluss der 20 weithin selbstständigen lutherischen, reformierten und unierten Landeskirchen in der Bundesrepublik Deutschland. Geleitet wird jede Landeskirche von ihrer Synode. Durch sie gewählte Theologinnen und Theologen, meist mit der Amtsbezeichnung Bischof, Bischöfin, Landeskirchenämtern und weitere Landesgremien. Synoden bestehen aus beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden und fällen für die Landeskirche Entscheidungen zu allen Gebieten kirchlichen Lebens. Zitat Ende der EKD. Das klingt ja relativ kompliziert in der Frage, wer seid ihr eigentlich? Aber das ist das, was die jetzt über sich sagen. Also, was behalten wir uns? Evangelisch in Deutschland ist nicht einfach eine einzige lutherische Kirche, sondern die EKD ist sozusagen ein Dachverband, ein gemeinsames Haus aus, und jetzt kommt's, aus lutherischen, reformierten und unierten Landeskirchen. Und für diesen Podcast nehmen wir uns jetzt mal eins raus, und zwar diesen lutherischen Kern. Und dieser Kern besteht aus Luther, aus Melanchthon, denkt ihr, das ist irgendwie eine ganz fiese, so ein Abführmittel oder sowas, ne? Oder ein Düngemittel. Das ist aber ein Kollege von Luther sozusagen, einer seiner Gefährten, sozusagen der Cheftheologe, und der hat sich dann so genannt. Also der Kern besteht aus Luther, aus diesem Melanchthon, das ist sozusagen der Theologe dann, ja? Aus dem Augsburger Bekenntnis, wo das mal aufgeschrieben wurde, an was glauben wir eigentlich. Dann aus einem Prinzip, das da heißt Rechtfertigung allein aus Glaube, ne? Also wie kann man seine Sünden abschütteln? Also wie rechtfertigt man sich? Und allein aus Glauben, nicht aus Taten. Dann die Bibel als oberste Norm und nicht meinetwegen der Papst als oberste Norm oder irgendein Bischof als oberste Norm. Und gleichzeitig behalten wir im Hinterkopf, dass die deutsche Praxis föderal verteilt ist und manchmal auch ziemlich uneinheitlich. Das sind also die Protestanten. Überblicksartig, und wir werden nachher noch genauer dazu kommen, was sich da im Einzelnen drunter verbirgt.
Nur die Bibel als oberste Lehre und nur der Glauben, das ist so ein bisschen eine Reaktion auf die katholische Kirche, wo natürlich der Papst dann letztlich das letzte Wort hat und wo man dann vielleicht noch ein bisschen irgendwie Ablass zahlen musste damals.
Also, wie gesagt, bei den Protestanten, da ist die Sache ein bisschen unübersichtlich. Wir gucken mal, ob die Katholiken dort etwas einfacher zu definieren sind. Und tatsächlich ist es so, auf der katholischen Seite ist die Lage ein bisschen klarer. Römisch-katholisch heißt Weltkirche, Papst, Bischöfe, Sakramente. Dann das vielfältige, weit gefächerte Lehramt. Und natürlich das Kirchenrecht aus gefühlt 1 Million Paragraphen. Und in Deutschland gibt es zwar auch so eine Art föderale Struktur, es gibt also auch diese Bistümer, es gibt Laiengremien, es gibt Diözesanstrukturen, ne, also immer vom Großen ins Kleine, Kleine, Kleine und so weiter. Aber am Ende hängt die katholische Selbstbeschreibung an Rom. Und was ist jetzt beiden Konfessionen gemein? Da gibt es natürlich viele Gemeinsamkeiten. Beide teilen die großen christlichen Grundannahmen: ein unsichtbarer Gott, der alles erschaffen hat. Dann die Menschen sind durch die Erbsünde beschädigt oder durch die Sünde beschädigt. Jesus ist nicht nur ein Wanderprediger, sondern da steckt noch mehr dahinter. Tod und Auferstehung hat so eine ganz kosmische Bedeutung. Das wird also insgesamt überwunden. Und Wasser, Brot, Wein und Worte können angeblich den metaphysischen Zustand eines Menschen verändern. Ja, je nachdem, ob du dich hast taufen lassen oder nicht, ne, wirst du das ewige Leben haben oder nicht. Also Untertunken hat weitreichende Konsequenzen. Ja, also das ist so mal das, was die beiden Konfessionen gemeinsam haben. Und wenn ich keine weiteren Einwände von euch höre, dann gehe ich mal mutig weiter und werde mal das katholische System, nachdem wir es überblicksartig beschrieben haben, so ein bisschen weiter beschreiben und möchte da zwei Zitate bringen, wie die Katholiken selber über sich sprechen. Und als erstes habe ich die Deutsche Bischofskonferenz, also das Leitungsgremium in Deutschland der Katholiken. Und da geht es über den Aufbau der katholischen Kirche und es lautet wie folgt, Zitat: Die katholische Kirche in Deutschland besteht aus 27 Diözesen. Die Diözesen sind in 7 Kirchenprovinzen mit je einem Erzbistum zusammengefasst. An der Spitze der katholischen Kirche steht der Papst. Zitat Ende. Gut, das überrascht euch jetzt nicht irre, ne? Aber da kann man sehen, alle föderalen Strukturen laufen also beim Papst zusammen. Und dann wird es weiter begründet im Zweiten Vatikanischen Konzil und dort lesen wir folgendes, Zitat: Der Bischof von Rom hat nämlich Kraft seines Amtes als Stellvertreter Christi und Hirt der ganzen Kirche volle, höchste und universale Gewalt über die Kirche und kann sie immer frei ausüben. Die Ordnung der Bischöfe aber, die dem Kollegium der Apostel im Lehr- und Hirtenamt nachfolgt, ja in welcher die Körperschaft der Apostel immerfort weiter besteht, ist gemeinsam mit ihrem Haupt, dem Bischof von Rom und niemals ohne dieses Haupt, gleichfalls Träger der höchsten und vollen Gewalt über die ganze Kirche. Diese Gewalt kann nur unter Zustimmung des Bischofs von Rom ausgeübt werden. Zitat Ende. Also es ist immer so hin und her, auch historisch bedingt, ob der römische Bischof alleine bestimmt oder zusammen mit allen anderen. Aber die können es nicht ohne ihn, er aber nicht ohne sie, aber am Schluss hat er doch das letzte Wort und so weiter. Also die katholische Kirche versteht sich nicht als ein lockerer Verein frommer Menschen, sondern als eine sichtbare, hierarchisch geordnete Weltkirche. Oben steht der Papst und darunter stehen die Bischöfe, dann die Priester, die Diakone und so weiter und so fort. Ja, ich halte hier mal an und guck mal, was ihr dazu zu sagen habt. Viktor meldet sich schon. Viktor?
Ja, wenn es um die Unfehlbarkeit des Papstes geht, finde ich es erstmal immer wichtig, sich mal klarzumachen, dass das noch keine 200 Jahre ist, dass der unfehlbar ist, seitdem das beschlossen wurde. Ne, man denkt so, das ist schon ewig so. Nee, das ist erst vor, ich glaube sogar nur etwas über 100 Jahren beschlossen worden. Ich werde auch nicht müde darauf hinzuweisen, die Abstimmung, wo das beschlossen wurde, die wurde gemacht ohne die Kardinäle, von denen man wusste, sie hätten dagegen gestimmt. Ja, also,
ja, das nennt man demokratisch-pragmatische Methode. Ja, man lädt nur die ein, die der gleichen Meinung sind.
Weil nur die haben den Heiligen Geist, ne? Passt ja.
Was sie halt besonders ausmacht gegenüber den Protestanten ist, dass sie sagen, wir sind die Einzigen, die gelten. Ja? Bei den Protestanten ist es ja, sagen wir sind vereint, wir akzeptieren uns gegenseitig, aber die sagen, ihr gibt's ja gar nicht. Ja? Und das ist, wenn es um Dummheit geht, ist das schon ein wichtiges Bausteinchen.
Ja, das hat auch der Papst vor ein paar Jahren erst wieder betont, ne? Dass evangelisch falsch ist und wir machen hier zwar alle Friede, Freude, Eierkuchen mit Ökumene, aber Evangelien sind falsch, die kommen in die Hölle.
Jetzt hatte ich ja schon ein bisschen versucht, diese beiden Konfessionen gegenüberzustellen. Und hier ist ein Punkt, wo man da nochmal kurz so eine Gegenüberstellung machen sollte. Wer sind die Gründungsfiguren? Man denkt, sie ist doch klar, ne? Jesus und Jahwe und der Heilige Geist und so weiter. Aber da gibt es auch Feinheiten, die euch natürlich bekannt sind. Also erstmal Jesus Christus, ist klar. Dann Petrus als apostolische Leitfigur, auch jetzt für den Papst, dann Paulus als eine theologische Leitfigur. Das ist im Grunde paulinische Theologie, die wir immer heute noch vor uns haben. Dann die Kirchenväter, die dann daraus ein großes theologisches Gebäude gestrickt haben. Augustinus, Thomas von Aquin und die ganzen Kirchenväter, die ihr alle kennt. Dann natürlich die Konzilien, die auch zum Beispiel die Dreifaltigkeit beschlossen haben und so weiter. Und das Ganze kirchliche Lehramt. Also das sind alles so diese Gründungsfiguren und die Säulen, auf denen das Ganze ruht. Und am Schluss muss das Ganze irgendwie ein einheitliches Konstrukt sein, das auch gilt. Also das hat Autorität und man kann das nicht einfach ersetzen mit, naja, man kann es glauben oder nicht, sondern diese Vielfalt ist keine Einladung, da jetzt irgendwie was zu verschieben und da eine eigene Meinung zu haben, sondern das sind Säulen, die festgesetzt sind. Und jetzt gehe ich zu dem evangelisch-lutherischen Bereich. Und zwar wollen wir mal gucken, wie die EKD sozusagen ihr eigenes Bekenntnis nochmal genauer fasst. Und da habe ich ein Zitat zu dem berühmten Augsburger Bekenntnis. Und das lautet wie folgt. Zitat. Das Augsburger Bekenntnis ist eine Zusammenfassung lutherischer Lehre und Praxis, das auf dem Reichstag in Augsburg im Jahr 1530 Kaiser Karl V. übergeben wurde. Es besteht aus 28 Abschnitten, sogenannten Artikeln oder Paragraphen, und es wurde vor allem von Philipp Melanchthon verfasst, den ich euch ja vorhin schon mal eingeführt habe. Zitat Ende. Also, das ist das Augsburger Bekenntnis. Und dann gibt es noch ein ganz wichtiges Zitat, und zwar geht es dort um die Rechtfertigung. Rechtfertigung meint immer, wie streicht man die Sünden ab? Wie bekommt man Einlass ins Himmelreich? Und da sagt die EKD folgendes, Zitat, sola fide, allein durch Glauben. Also eben hieß es ja noch sola scriptura, ne? Und jetzt heißt es eben sola fide. Ne? Sola fide, allein durch Glauben, damit der Glaube wirken kann, müssen Menschen sich sozusagen fallen lassen. Das heißt, sie müssen sich ganz Gott anvertrauen. Zitat Ende. Es war die EKD aus einer Schrift, die sie online zum Thema Rechtfertigung veröffentlicht hat. Also sie sagen, Luther ist die Galionsfigur, aber die lutherische Bekenntnisform hat dieser Herr Melanchthon, der aber in Wahrheit anders heißt, ne, so ein Kunstname, maßgeblich zusammengetüftelt und sortiert. Und der lutherische Hauptgedanke ist, der Mensch wird nicht durch kirchliche oder eigene Leistungen oder Ablässe oder Sachen, die man sich erkauft hat, irgendwelche Briefe oder Wallfahrten oder Fasten oder auf einem Bein stehen oder religiöse Bonuspunkte gerecht, sondern allein durch Gottes Gnade, und diese wird im Glauben sozusagen ergriffen. Ne, der Mensch lässt sich in den Glauben fallen und bekommt dadurch Gottes Gnade zu greifen. Und dazu kommen dann eben diese berühmten reformatorischen Kurzformeln: allein die Schrift, sola scriptura, allein Christus, allein aus Gnade, allein durch Glaube. Schrift, Christus, Gnade, Glaube. Ja, und noch ganz kurz diese Gründungsfiguren, weil ich das ja eben bei den Katholiken auch gemacht habe. Also Martin Luther ist klar, der Herr Melanchthon, ne, als Systematisierer, ne, als der Tüftler, als der Theologe. Es gibt noch weitere Reformatoren, und das zentrale Dokument ist das Augsburger Bekenntnis, Und das will eben zeigen, wir sind nicht irgendwelche Spinner, die irgendwas neu erfinden, sondern wir machen Schluss mit diesem katholischen, unseriösen Krimskrams, dass sich praktisch so eine Feudalgesellschaft ihren eigenen Glauben zusammen fantasiert, sondern wir bringen das wieder zurück auf die Grundfesten, was man wirklich durch die Bibel belegen kann. Ja, das ist also der Kurzüberblick über die Protestanten.
Das ist doch eine verpasste Chance gewesen von Luther. Anstatt nicht nur den Papst rauszuwerfen, hätte er noch Gott und die Bibel und alles andere rauswerfen können. So knapp waren wir vor einer atheistischen Gesellschaft in der Reformation. Aber die Leute waren einfach noch nicht weit genug.
Gut, also dann gehe ich mal in den nächsten Abschnitt. Und zwar habe ich jetzt mir mal gedacht, ich könnte ja mal so eine Art Schnellvergleich machen, wo ich ganz zentrale Punkte immer so abklopfe. Die einen sagen dies, die anderen sagen das. Und da gehe ich mal ganz schnell durch, damit man mal so eine Art, sie im Kopf sich so eine Liste zusammenwurschtelt. Ja? Also Hauptunterschiede. Und erstes Topic ist die Autorität. Ne? Wer hat jetzt hier das Sagen? Was gilt autoritär als das, was man glauben muss? Katholisch ist, die Bibel hat die Autorität plus die Tradition plus das Lehramt, ausgeübt durch die Amtskirche, die Bischöfe und am Schluss den Papst in Rom. Das Lehramt hat also eine ganz hohe Autorität. Wenn es ernst wird, wenn wirklich was entschieden werden muss, dann ist es also die hierarchische Kirche und der Papst ist also der Punkt, der diese Einheit autorativ herstellt. Und das müssten dann alle glauben, ob sie glauben oder nicht. Und das lutherisch-protestantische Prinzip ist eben, es gilt die Schrift. Die Bibel ist der Maßstab. Diese Schriften kann man selber auslegen, aber es muss dann auch wirklich die Schrift sein. Und es gibt kein zentrales Organ wie den Papst, der für alle entscheidet. Das war die Autorität. Nächster Punkt ist Heil und Rechtfertigung. Also wie komme ich in den Himmel als gerechter Mensch? Katholisch. Die sagen Folgendes. Gottes Gnade ist zwar zentral, aber sie wird sozusagen kirchlich vermittelt. Ja, die Kirche hat dann noch ein Wörtchen mitzureden und da spielen auch Sakramente eine Rolle und diese ganzen Riten und so weiter. Und also Glaube, Hoffnung, Liebe, die Sakramente und der Lebenswandel, das gehört alles zusammen. Lutherisch ist ein bisschen anders. Dort gibt es die Rechtfertigung allein aus Glauben. Gute Werke sind sozusagen die Folge daraus, dass man ein rechtschaffener, guter, gläubiger Mensch ist, aber es ist keine Eintrittskarte, dass man sagen kann, hier bitte, ich habe das gemacht, jetzt muss ich hier reinkommen. Ne? Also du kannst es praktisch nicht verlangen, ja, dann wäre ja Gott nicht frei. Dann geht gleich weiter zu den Sakramenten. Was sind Sakramente? Also die Katholiken kennen 7 Sakramente, die Taufe, die Firmung, die Eucharistie, ja, also dass Gott plötzlich in so einem Keks drin ist. Dann die Buße ist auch ein Sakrament. Die Krankensalbung ist ein Sakrament. Dann die Weihe, die Priesterweihe, ne, alles, was man weihen kann. Und die Ehe. Wie ist es bei den lutherisch-protestantischen Leuten? Dort gibt es vor allem ganz klassisch die Taufe und das Abendmahl. Die Beichte, die bleibt wichtig, wird aber ein bisschen anders eingeordnet. Sie tritt ein bisschen zurück. Und es gibt im Wesentlichen noch den Glauben an diese Verwandlung Wasser in Wein, Brot in den Leib Christi und so. Das gibt es noch. Aber es ist nicht immer so, dass es immer noch die Kirche als ein zwischengeschaltetes Organ gibt, sondern es ist sozusagen direkter. Und wenn ihr denkt, das macht aber irgendwie auch keinen Sinn, dann ist es nicht meine Schuld, sondern die Sache ist eben ein bisschen unübersichtlich. Dann, was ist mit Abendmahl und Eucharistie? Da gibt es ja auch einen großen Streit. Ne? Dürfen jetzt die Protestanten zusammen mit den Katholiken Abendmahl feiern und Eucharistie feiern und so weiter? Bei den Katholiken, dort wird ja wirklich an die Transsubstantiation geglaubt, dass also der Keks sich wirklich wandelt. Brot und Wein behalten zwar ihr Aussehen, aber sie verwandeln sich in den Leib und in das Blut Christi. Und die Lutherischen, die glauben tatsächlich auch an die reale Gegenwart. Und es ist nicht bloß symbolisch, aber sie sagen, es ist nur bezogen auf den Moment. Und es ist nicht so, dass Gott dann auch direkt in dem Keks drinsteckt und man ihn nach Hause tragen kann, in der Tüte oder sowas. Ne? Nächstes ist, wie ist es mit Ämtern und Personal? Bei den Katholiken ist es klar, die Priesterweihe gibt es nur für Männer. Und es gibt eine starke Sonderrolle für den Klerus insgesamt. Also der Klerus kann dem ganzen restlichen Pöbel sagen, was er zu tun und zu denken hat. Und evangelisch ist so, zumindest in Deutschland, das will ich hier einschränkend sagen, dass es auch Pfarrerinnen und Pfarrer glaubt, das ist nicht überall so auf der Welt. Dann ein paar Kuriositäten, was ist mit Maria, mit Heiligen und mit den Fegefeuern? Und da drehen natürlich die Katholiken total auf, ne? Maria, Heilige, Fürbitten, Wunder, Reliquien, Fegefeuer und so weiter, das gehört alles mit zum System. Und lutherisch ist es eigentlich ganz anders. Heilige werden nicht angebetet, also wird allein Gott angebetet und Jesus. Heilige sind eher Vorbilder, aber nichts, was man jetzt irgendwie groß verehrt im sakramentalen Sinn. Und deswegen ist auch zum Beispiel Fronleichnam, wo die Sakramente dann durch den Ort getragen werden, für Luther das schändlichste Fest überhaupt, denn man soll diese Dinge nicht verehren. Verehrt wird nur Gott alleine. So. Das sind also die wichtigsten Unterschiede. Und ich würde ganz gerne noch ein paar Zitate bringen über die Eucharistie, weil ich das irgendwie ganz lustig finde. Was sagen die jetzt da? Leute, ich kann es kaum glauben, dass ich hier jetzt wissenschaftlich akkurat Auskunft gebe über die Wandlung von Brot in den Leib Jesu Christi. Und wir werden dort mal gucken in das Katechismus-Kompendium, Nummer 282, und dort steht folgendes Zitat. Jesus Christus, ich muss das mal vorlesen wie ein Papst, ne?
Jesus Christus ist in der Eucharistie auf einzigartige und unvergleichliche Weise gegenwärtig. Wirklich, tatsächlich und substanziell mit einem Leib und seinem Blut, mit seiner Seele und seiner Gottheit. In der Eucharistie ist also der ganze Christus, Gott und Mensch, auf sakramentale Weise gegenwärtig, das heißt unter den eucharistischen Gestalten von Brot und Wein. Transsubstantiation bedeutet die Verwandlung der ganzen Substanz des Brotes in die Substanz des Leibes Christi und der ganzen Substanz des Weines in die Substanz seines Blutes.
Zitat Ende aus dem Katechismus, herausgegeben von Ratze Benedikt. Ja, und was sagen jetzt dazu die Protestanten im Augsburger Bekenntnis? Die sagen dazu folgendes, Zitat. Vom Abendmahl des Herrn wird so gelehrt, dass der wahre Leib und das wahre Blut Christi wirklich unter der Gestalt des Brotes und des Weines im Abendmahl gegenwärtig ist und dort ausgeteilt und empfangen wird. Deshalb wird auch die Gegenlehre verworfen. Zitat Ende aus dem Augsburger Bekenntnis. Also, die Katholiken glauben nicht einfach daran, dass es uns irgendwie an diese große Stunde, an diese Geschichte erinnern soll, sondern sie glauben, dass also Jesus Christus wirklich real gegenwärtig ist und die Substanz ändert sich, aber die wahrnehmbaren Eigenschaften, das, was wir sehen, die bleiben unverändert. Also es sieht aus wie Brot, es schmeckt wie Brot, verhält sich wie Brot, ist aber nicht mehr Brot. Und die Lutheraner sind da gar nicht so grundsätzlich anders, sondern sie haben es nur in Nuancen unterschiedlich. Also beide haben so eine Art Zauberbrot und sie streiten sich lediglich über die Betriebsanleitung. Ja, wollt ihr das mal kommentieren mit der Substantiationslehre?
Das sind ja alles eben die Konsequenzen, wenn man eine Irrlehre hat, dann kann man die nicht vernünftig auflösen und dann kommt man immer zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und außer sich gegenseitig abzuschlachten, gibt es keine Möglichkeit, diese Konflikte zu lösen. Aber interessant war, ich hatte doch im letzten Podcast, ich weiß nicht genau in welchem Segment, gesagt, dass die heute alle sagen, ja, diese alten Lehrverurteilungen, die sind mittlerweile, sagen wir mal, alles ist verziehen. Ne? Aber wenn man das hier so liest, dann fragt man sich ja, wieso soll das plötzlich nicht mehr gelten? Die haben ja noch diese Vorstellung davon. Wieso soll jetzt diese Formulierung, deshalb wird auch die Gegenlehre verworfen, warum soll die nicht mehr gelten? Ne? Man weiß es nicht. Es wird also einfach ignoriert, was da steht. Deswegen ist es auch lächerlich, das überhaupt als Bekenntnisschriften zu bringen. Ich sage ja immer im Augsburger Bekenntnis, da werden ja auch alle verdammt, die behaupten, die Todesstrafe sei unchristlich.
Aber habt ihr das gewusst, dass diese Wandlung von Brot in Leib und so, dass es auch bei den Protestanten wirklich relativ ähnlich ist?
Ich glaube, das heißt da Konsubstantiation und bei den Katholiken ist es die Transsubstantiation.
Weil es ja immer heißt, die Protestanten, das ist so ein bisschen die modernere Version, die nicht jeden Scheiß irgendwie glaubt und so. Und
es gibt andere Protestanten, die sehen das nochmal wieder anders.
Ja. Also ich fand das irgendwie ganz erstaunlich, dass das auch tatsächlich dort so verankert ist. Na, mal gucken, was der Christian sagt. Christian.
Das Ganze kommt natürlich aus einer Zeit, wo man noch nicht verstanden hat, wie Essen funktioniert und wie die magische Fähigkeit ist von Brot, die einem dann wieder zu Kräften kommen lässt. Aber heutzutage kann ich hier von dieser blöden Oblate das ins Massenspektroskop reinmachen und ich kann ja sagen, welches Atom drin ist und welche Isotope das sind. Man kann herausfinden, welche Molekülverbindungen sind. Man kann das Ding einfach durch und durch analysieren. Das heißt aber nicht, dass die dann aufhören und sagen, oh verdammt, unser Fehler, ist gar kein Blut, ist gar kein Jesus da. Jesus ist da, aber man sieht ihn nicht. Das ist so albern, dass man sich das kaum vorstellen kann. Und vor allem, ich denke mal, ich sage auch immer, diese Transsubstantiation ist der schlechteste Zaubertrick der Welt. Denn in der katholischen Kirche wird da nämlich auch noch gefeiert mit so einer Glocke, die dann ertönt. Hier und jetzt, bling, 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 bling. Jetzt ist transsubstantiiert und der Wein ist tatsächlich das Blut Jesus und das Brot ist der Leib Jesus. Und pam! Und was ist? Es ist genau dasselbe. Es ist so, wie als ob die Dame in diesen, sozusagen durchgesägt wird, in dieses Ding reinsteigt, durchgesägt wird, es aufmacht und die ist in zwei Teile gesägt worden. Tada! Es ist passiert genau das, was passiert. Es ist der allerschlechteste Zaubertrick der Welt. Man muss ja wirklich wahnsinnig sein, um dann zu sagen, also der Wein, das schmeckt schon blutig, würde ich sagen, hier irgendwie. Ne? Oder das Brot ist ja so eher menschlich jetzt. Ja, es ist einfach Wahnsinn.
Schlusswort von dir, Viktor, dann gehe ich ins nächste Kapitel.
Ja, neulich hat auch eine DNA-Analyse, das schließt jetzt bei Christian an, neulich hat eine DNA-Analyse ergeben, dass Hostien 0% Jesus enthalten. Das ist ein Riesenskandal. Kirchen werden jetzt verklagt wegen Betrug.
Das gibt es ja auch bei Bier, ne? 0% und so, das könnte man ja auch bei Hostien machen. Ne? So, also liebe Leute, jetzt haben wir aber auch wirklich genug seriös vorgetragen und gelernt. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen in die Kuriositäten gehen. Ne? Also der zweite Teil des Beitrags ist eröffnet. Jetzt können wir uns ein bisschen amüsieren. Das ist also auch unser gutes Recht auch. Und ich fange mal an mit den Katholiken. Warum? Weil die Katholiken sind ja so tolerant und die verzeihen es uns als Erste. Und zwar habe ich mir mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich irgendwie sehr lustig und absurd finde. Und als Erstes habe ich neulich wieder mal so ein Video gesehen, wie da irgendwie ein Haufen Bischöfe und Kardinäle in so einer Polonaise in den Kölner Dom eingezogen sind, gar mit verkniffenem Gesichtsausdruck, alles ganz ernst und so, und sind sie da reingewatschelt, ne? Mit ihren ganzen komischen Klamotten und so weiter. Ne? Also was die da für eine Kleiderordnung haben und was für einen heiligen Ernst die da reinbringen. Ne? Die Mitra, die Sotane, dann die komischen Messgewänder mit spitzen Kleidchen, dann dieser komische Bischofsstab, dann, dass sie da diese Ringe haben, die man küssen muss und so weiter. Der Papst hat einen Riesenring und so weiter. Und das ist so ein Mummenschanz. Ist so aus der Zeit gefallen, heute nur noch peinlich und wird aber als Dienst an der Wahrheit verkauft. Ne? Muss sein, kann man nicht drauf verzichten und das hat alles einen Sinn. Und das Schlimmste ist, wenn man es mit Katholiken zu tun hat, also praktisch mit Pfarrern, mit denen man vielleicht mal diskutiert, vielleicht auch online, die dann sich bemüßigt fühlen, einem das alles zu erklären, in der Hoffnung, man würde es dann einsehen. Ja? Aber die Hoffnung ist vergebens. Dann über die Hostie, da haben wir uns schon lustig gemacht. Und da ist ja gerade bei den Katholiken ein Riesenkult. Ich habe das mal für ein älteres Buch von mir recherchiert. Man kann das wirklich eine Ausbildung machen. Wie geht man um mit einer Hostie, wenn man die zum Beispiel nicht gebraucht hat? Darf man die wegschütten? Nein, das darf man nicht. Die wird entweder auf einem speziellen Platz auf dem Friedhof begraben oder es gibt ein Loch im Boden in der Kirche, meistens an einem ganz bestimmten Platz, wo die dann vergraben wird. Oder es gibt einen ganz bestimmten Ausguss, wo man das dann reintun kann und so. Und man muss da tatsächlich eine Ausbildung machen und auch eine Prüfung ablegen. Dann die ganzen Heiligen und Reliquien, so peinlich, also richtig gruselig. Ne? Knochen und Blutampullen, sogar jetzt hier Franziskus und so weiter und Papst Johannes Paul und Benedikt, die haben so eine Art Blut abgezapft. Ne? Da muss man sich das vorstellen, wie bei den alten Pharaonen steht dann da einer, der wartet, bis du deinen letzten Seufzer gemacht hast und dann zapfen die dir Blut ab. Das finde ich richtig gruselig. Ja? Und dann eine Abteilung im Vatikan bastelt dann daraus Reliquien da. Ein kleines Stückchen hiervon, ne, ein bisschen vom Zehennagel, ein bisschen Haarlocke und so weiter, wird es verhökert. Dann diese ganzen Fegefeuer und Ablässe, also alles, was man sozusagen betet für die Verstorbenen, dass denen auch irgendwie gut geht, ne? Also alles, was ins Metaphysische so geht. Und dann das Zölibat und das Männerpriestertum, also dieses Männerbündlerische, und dass sie sich da einen drauf einbilden. Nein, ihr dürfen also nur Männer mitmachen. Und dazu habe ich ein Zitat von niemand Geringerem als Johannes Paul II. In einer Schrift namens Ordinatio Sacerdotalis aus dem Jahre des Herrn 1994. Und er sagt dazu folgendes Zitat. Die Priesterweihe, durch welche das von Christus seinen Aposteln anvertraute Amt weitergegeben wird, ist in der katholischen Kirche von Anfang an immer ausschließlich Männern vorgehalten gewesen. An dieser Tradition haben auch die Ostkirchen getreu festgehalten. Sie hält daran fest, dass es aus prinzipiellen Gründen nicht zulässig ist, Frauen zur Priesterweihe zuzulassen. Ende und aus, Zitat Ende von Johannes Paul II. Also, es ist nicht einfach nur historisch gewachsen, nicht einfach nur Personalpolitik, sondern es ist eine lehrmäßige Grenze, die die Kirche nicht überschreiten kann. Und ja, das ist also das Lustige aus dem Bereich des Katholischen. So, dann gehen wir mal weiter zu den evangelisch-lutherischen lustigen Eigenschaften. Auch hier wird auf die Toleranz der Protestanten verwiesen. Und wir finden das ganz großartig, dass sie uns das gestatten und den Spaß mitmachen. Und der Protestantismus hat jetzt weniger Glitzer-Glatzer, über den man so ein bisschen spöttisch herfallen könnte. Das heißt aber nicht, dass er vernünftiger ist, obwohl er ja sich ja so ein bisschen rationaler gibt. Ja, und also weniger opulent, ein bisschen sachlicher und so weiter. Ich fange einmal an mit der Erbsünde. Dass schon der Mensch als Säugling, als Neugeborener, nicht praktisch neutral, also erstmal jetzt einfach, ne, da ist er halt jetzt, ne, und ne, so, sondern schon rettungsbedürftig ist. Ne? Also kommt gerade ein kleiner Mensch auf die Welt und ist schon rettungsbedürftig. Man denkt sich irgendwie komisch, wie kann das sein? Und das ist natürlich ein ganz krasser Kontrast zu unserer säkularen Idee, dass Kinder natürlich unschuldig sind, ist ja direkt absurd. Ja? Dann Taufe von fast Neugeborenen, also von Babys in den ersten paar Wochen, machen auch die Katholiken, ne, aber auch die Protestanten. Und ich habe es mal hier einsortiert. Ne, ein Mensch ohne Einwilligungsfähigkeit wird also religiös markiert. Und Protestanten könnten ja sagen, ja, das machen wir jetzt irgendwie besser. Tun sie aber nicht. Und das finde ich also sehr lustig. Dann diese Sache, allein die Schrift, ja, das klingt jetzt so, als wäre das der demokratisch. Ne? Jeder, der die Schrift hat, jeder, der das Buch lesen kann, ne, der darf auch mitreden. Aber in der Praxis braucht man dann eben dann doch einen Pfarrer, der weiß, wie man die Schrift auslegt, welche man genau lesen muss, zu welchem Anlass. Dann Fakultäten, Theologen, die das genau studieren, Synoden, die Beschlüsse ziehen, Bekenntnisse, Ausschüsse, Texte und so weiter. Und da wird ja am Schluss doch auch ein X für ein U vorgemacht. Und das finde ich also sehr lustig. Dann diese Idee, allein aus Glauben, das klingt zwar irgendwie befreiend, ne, dass man nur glauben muss, aber es ist ja auch absurd, ja. Dass da zum Beispiel jetzt jemand nach einem Skiunfall komplett in Gips ist, ne, und dann denkt er sich einfach irgendwas, so, ja, ich habe mir jetzt gedacht, ich glaube jetzt das und das, ne, und das entscheidet tatsächlich über sein Weiterleben im Jenseits, das ist ja wirklich albern, ja. Also, dass man sich praktisch sein Schicksal einfach so erdenkt, ja, und dann muss man ja noch irgendwie überzeugt davon sein, dass das wirklich so ist, ne, und dass dann Jesus irgendwie am Endgericht sagt, ja, du hast ja nicht das und das gedacht. Ne, ich habe in deinen Kopf reingeguckt und da waren dann die falschen Gedanken drin. Dann die Luther-Verehrung, das heißt ja immer, nein, wir wollen keine Heiligen verehren, das ist ja so total mittelalterlich, ne, aber die Luther-Verehrung ist ja an dessen Stelle gerückt Und was der alles Tolles gesagt hat und so weiter und überall Porträts und Denkmäler und richtiger Kult. Könnt ihr euch erinnern an diese Folgen, die ihr gemacht habt, da war ich noch nicht dabei, über die Luther-Dekade. Ne? Eine ganze Dekade musste gefeiert und getanzt werden. Ne? Los, tanzen alle! Ja, jetzt wird Luther gefeiert und dann
an dieser Stelle solltest du diesen Luther-Song L-U-T-H-E-R im Hintergrund einspielen.
Von Hirschhausen, ne, als Reporter, so, ja, jetzt passiert hier was und so, ich habe, hier passiert gerade was. Und ich will ganz kurz noch was sagen zu diesem Sündenfall, ne, und dass wir da jetzt überhaupt Erlösung brauchen. Also wenn man sich jetzt überlegt, wird man jetzt durch Werke errettet oder durch Glauben oder durch was jetzt, ne? Man kann ja erstmal die Frage stellen, ja, wieso muss ich jetzt überhaupt errettet werden? Was ist denn hier los auf einmal? Und dazu habe ich ein Zitat aus dem Augsburger Bekenntnis, Artikel 2, und er lautet wie folgt, Zitat. Weiter wird bei uns gelehrt, dass nach Adams Fall alle natürlich geborenen Menschen in Sünde empfangen und geboren werden. Das heißt, dass sie alle vom Mutterleib an voll böser Lust und Neigung sind und von Natur keine wahre Gottesfurcht, keinen wahren Glauben an Gott haben können. Ferner, dass auch diese angeborene Seuche und Erbsünde wirklich Sünde ist und daher alle, die unter den ewigen Gotteszorn verdammt, die nicht durch die Taufe und den Heiligen Geist wieder neugeboren werden, damit werden die verworfen, die Erbsünde nicht für eine Sünde halten, damit sie die Natur fromm machen durch natürliche Kräfte in Verachtung des Leidens und Verdienstes Christi. Zitat Ende! Ja, Kommentare dazu, Matthias?
Also jetzt habe ich schon wieder was gelernt. Danke, liebe Mitketzer. Wenn man sich auf den Standpunkt stellt, sola scriptura, also man nimmt nur die Bibel, dann kann man sich ja eigentlich nicht zusätzlich auch noch diese Bekenntnisse geben. Ja? Also das irgendwie, versteht ihr, was ja. Ich meine? Das weiß ich irgendwie. Ne? Sonst ist es ja wieder Bibel und Bekenntnis. Ich glaube, das ist ja auch so eine Formel, ne? Bibel und Bekenntnis. Und selbst wenn man sagen würde, ja, wir gehen aber davon aus, dass in den Bekenntnissen jetzt nur noch mal Sachen klar formuliert werden, die in der Bibel drinstehen. Das heißt ja dann trotzdem wieder, dass nicht jeder einfach in der Bibel lesen kann und sich dann selber was ausdenken. Denn die anderen Leute, die hier ständig verworfen werden, weil die Gegenlehre für richtig halten, das sind ja auch Christen, die sich auf die Bibel berufen. Also das Ganze, damit geht für mich tatsächlich der Protestantismus in Führung bei unserem Vergleich, wer ist dümmer.
Okay, also 1-0 für die Protestanten. Und wir gucken mal. So, pass mal auf, jetzt habe ich Folgendes vor. Ich wollte mal gucken auf die Gründungsfiguren, weil das ist bei Luther, liegt es ja nahe, dass man sich den Luther nochmal anguckt. Dann dachte ich mir, ne, aus Barmherzigkeit müsste man ja auch jetzt dann bei den Katholiken irgendeinen finden, aber da ist es unübersichtlich. Also Jesus, den haben sie ja beide. Den kann man nicht nehmen. Und ich habe mich dann jetzt für Paulus entschieden, weil es allgemein so gesehen wird, dass er also der eigentliche wahre Begründer ist des Christentums. Und ich fange also an mit Gründer und ich nenne ihn den apostolischen Stimmungskiller, weil er doch eine ziemliche Spaßbremse war. Er war doch ab und zu schlecht gelaunt. Und ich habe jetzt mal ein paar Zitate, habt ihr schon so oft bei uns gehört. Matthias hat die auch schon so oft immer vorgelesen. Hier, Römerbrief. Römerbrief, Kapitel 1, Verse 26 und so weiter. Ne? Zitat, darum, jetzt geht's um uns, ne? die Ungläubigen, darum hat sie auch Gott hingegeben in schändliche Lüste. Denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Brauch in den unnatürlichen, und damit ist der sexuelle Brauch gemeint, ne? Denselben gleichen auch die Männer haben verlassen den natürlichen Brauch des Weibes und sind aneinander erhitzt in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihres Irrtums, wenn es denn sein sollte, an sich selbst empfangen. Zitat Ende. Ja, Leute, also ein bisschen Spaß wird immer sein. Da noch mal sein. Aber nicht für Paulus.
Ich find's ein bisschen komisch, dass du hier die Übersetzung aus der Lutherbibel für das, die Katholiken hernimmst.
Ja, also ich versuche hier eine gewisse Einheitlichkeit, ne, eine Seriosität auch in die Sendung zu bringen, Viktor. Ja, nicht immer nur dieses Gemecker. Ja, damit man uns auch mal zitieren kann und damit wir auch mal eingeladen werden bei Markus Lanz. Beispielsweise mit folgendem Zitat von Paulus. wie in, also zart, wie in allen Gemeinden der Heiligen, damit sind jetzt die frühen Christen gemeint, ne? Lasst eure Weiber schweigen unter der Gemeinde, denn es soll ihnen nicht zugelassen werden, dass sie reden, sondern sie sollen untertan sein, wie auch das Gesetz sagt. Wollen sie aber etwas lernen, so lasst sie daheim ihre Männer fragen. Es steht den Weibern übel an, in der Gemeinde zu reden. Zitat Ende. Matthias.
Also mir fällt hier gerade auf, dass Paulus sich auf das Gesetz beruft, ne, dass die Frauen den Männern unterteilen sollen, wie auch das Gesetz sagt. Das ist die eine Kernbotschaft von Paulus, abgesehen davon, dass Jesus zur Vergebung der Sünden gestorben ist, ist, dass man das Gesetz ignorieren kann. Ne, das jüdische Gesetz meint er ja hier, also wer sich fragt, was mit Gesetz gemeint ist. Und dann dachte ich erst, haha, ist ja total bekloppt, ist es auch. Das könnte aber tatsächlich darauf hindeuten, was ja jetzt die modernen, progressiven Christen sagen, dass das Nachträgliche, aus welchem Brief ist das hier in den Korinther, das müsste eigentlich, also irgendwie, dass das nachgeschoben, boah, das wäre gar nicht von Paulus, ne? Das hat dann ein anderer da reingeschrieben. Das könnte dann tatsächlich sein, weil ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass Paulus sich auf das Gesetz berufen würde. Das hätte der, also mal, der hat einiges nicht gemerkt, aber das hätte er gemerkt.
Es gibt ja einige Briefe, da will ich jetzt aber kein großes Fass aufmachen, nur kurz erwähnen, die nicht als authentisch gelten, aber dann andere sagen sie dann doch, ne? Oder aber er hätte es trotzdem so gesagt, wenn er es gesagt hätte und so. Und dazu zählt auch der erste Timotheus-Dingensbrief, Kapitel 2, Vers 11 bis 13, wo es heißt, ein Weib lerne in der Stille, mit aller Untertänigkeit. Einem Weibe aber gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie des Mannes Herr sei, sondern stille sei. Denn Adam ist am ersten gemacht, danach Eva. Zitat Ende. Okay, also, und übrigens, das hat ja wirklich viel und heute, ja, also hat viel Leid verursacht und heute immer noch. Und das ist also eine ganz, ganz üble Verleumdung der Frauen. Und ich gehe weiter zu dem, nachdem wir also Paulus betrachtet haben, was jetzt mit Luther ist. Und Luther hat ja eine ganze Menge fieser Zitate gebracht und das wird dann also sehr schnell ungemütlich. Luther ist ja nicht nur sozusagen jemand, der still mit Bibelübersetzungen beschäftigt war, sondern auch, der sich durchaus drastisch geäußert hat zu den Bauern, zu den Bauernaufständen, die ja durchaus berechtigt war, Judenhass, ganz seltsames Frauenbild und so weiter. Das kann ja heutzutage niemand ernsthaft noch irgendwie verteidigen und auch nicht schönreden. Und eines dieser Zitate ist aus einer Schrift Martin Luther und die Juden. Also das heißt, es ist nicht eine Schrift, die er so genannt hat, sondern das ist eine Schrift der EKD, glaube ich, ne? Fragen und Antworten. Das kann man also unter luther2017.de nachlesen und dort wird es so zusammengefasst. Und dort wird es jetzt zitiert, also diese Autoren zitieren jetzt Folgendes. 1543 schreibt er, Luther, man solle Synagogen sowie jüdische Häuser und Schulen, jetzt Zitat Luther, mit Feuer anstecken und was nicht verbrennen will, mit Erden beschütten, dass kein Mensch ein Stein oder Schlacke davon sehe ewiglich. Zitat Ende von Luther und weiter in diesem Zitat von der EKD. Doch die berüchtigte Lügenschrift, also über die Juden und ihre Lügen, die zu weiten Teilen eine Exegese des Alten Testaments ist, endet mit dem Satz, Zitat von Luther, Christus unser Herr, bekehre sie barmherziglich. Zitat Ende. Ach, und das ist doch wieder ganz nett. Na, guck mal, der Luther will die Juden bekehren. Das kann doch nicht falsch sein.
Das ist so, als würde ich heute dazu aufrufen, irgendwie Asylantenheime anzuzünden und dann nachher hoffen, dass sie sich hier assimilieren oder so, ne?
Ja, wenn er will, dass die Juden bekehrt werden, dann ist das ja im Grunde auch, dass er will, dass die aufhören, Juden zu sein. Also, dass er damit auch das Judentum ausradieren will. Ne, halt auf anderem Weg, aber er will das ausradieren.
Ironischerweise haben sich ja viele Juden dann im 19. Jahrhundert bekehrt und dann wurde der Judenhass umgenannt in Antisemitismus und es hat denen auch nicht geholfen. Und die haben sich auf Luther berufen, auch die Nationalsozialisten. Also das kannst es einfach idiotischen Rassisten nicht recht machen.
Ja, also Luther, der war nach heutigen Maßstäben ein fürchterlicher Wüterich, ein Hassprediger. Und aus diesem Umsichschlagen hat er auch die katholische Kirche erwischt, Aber es ist nicht so, dass er ein Philosoph war, ein ruhiger Denker, der gesagt hat, ob das wohl stimmt da mit dem Papst und so, sondern war einfach ein Plattfuß. Und ich habe noch zwei Zitate. Einmal seine Hasspredigt gegen die Bauern. Bauern waren damals unfrei. Also denen gehörte nicht der Acker, den sie gepflügt haben, sondern sie haben in Armut und in Lumpen haben sie gehaust, obwohl sie letztlich die Lebensmittel für alle erzeugt haben. Und die Feudalherrschaft hat sie also ausgebeutet. Und er hat ihnen jetzt entgegengeschleudert und er wendet sich jetzt an die Feudalherren. Drum, liebe Herren, loset hi, rettet hi, helft hi, erbarmet euch der armen Leute, stechet, schlage, würge hi, wer da kann. Also so altdeutsch. Ich habe noch ein anderes. Und zwar hier über die Frauen. Und zwar sagt er folgendes Zitat. Daher sieht man auch, wie schwach und ungesund die unfruchtbaren Weiber sind. Die aber fruchtbar sind, sind gesünder, reinlicher und lustiger. Wenn sie sich aber auch müde und zuletzt tot tragen, das schadet nichts. Lasst sie sich nur tot tragen. Sie sind dazu da. Es ist besser, kurz gesund als lange ungesund leben. Zitat Ende. Über sein Frauenbild. Ja. Ach, ja, also, das sind erstmal die Dinge, die ich über diese Gründer zu sagen habe. Und jetzt sind wir im Grunde auch schon bereit für ein Fazit. Und damit ihr erstmal nochmal drüber nachdenken könnt, müssen wir also mal irgendwann die Frage klären: Wer ist denn jetzt komischer? Teilweise bleibt einem das Lachen so ein bisschen auch im Hals stecken. Ne? Also trotzdem müssen wir fragen, jetzt wer ist komischer? Und ich habe ChatGPT nach einer Schlussmoderation gefragt, ne, wie könnte man jetzt da aus diesem Beitrag rauskommen? Und als Schlussmoderation habe ich hier folgenden Text vorgeschlagen bekommen. Und den zitiere ich jetzt mal folgendes, sind also ein paar Absätze, ja, aber ganz kurze. Zitat. Wir haben heute gelernt, Katholiken haben die größere Bühne, Protestanten die trockenere Requisite. Katholiken bieten Hostienmetaphysik, Papstautorität, Heiligenbetrieb und Männerpriestertum. Lutheraner bieten Rechtfertigungsangst, Schriftprinzip, Erbsünde, Realpräsenz und den Reformator Luther, den man nur feiern kann, wenn man vorher sehr viel ausblendet. Wenn man also fragt, was dümmer ist, lautet die faire Antwort: Katholisch ist spektakulärer dumm. Evangelisch ist unauffälliger dumm. Katholisch kommt mit Weihrauch, Gold und Weltkirche. Evangelisch kommt mit Protokoll, Choral und schlechtem Gewissen. Und das hängt davon ab, ob man Dummheit nach Show wehrt oder nach intellektueller Selbsttarnung bewertet. Mein vorläufiges Urteil: Katholisch gewinnt den Preis für die absurdere Inszenierung. Evangelisch gewinnt den Preis für die erstaunlichste Behauptung, man habe mit all dem Zauber eigentlich aufgeräumt. Und der Gesamtsieger ist wie immer die menschliche Fähigkeit, sehr alte Behauptungen mit sehr ernster Stimme vorzutragen. Liebe Ketzerinnen und Ketzer, damit sind wir am Ende, sagt ChatGPT als Vorschlag für die Abmoderation. Schreibt uns, ob ihr lieber von einem Mann im Brokatgewand erlöst werden wollt. Oder von einem Ausschuss, der euch erklärt, warum Luther das alles ganz anders gemeint hat. Zitat Ende von ChatGPT für die Anmoderation. Ist das nicht der Hammer, wie die KI das wunderbar erkennt und auch so spitzzüngig auf den Punkt bringt? Jetzt bin ich mal gespannt, wie euer Fazit aussieht. Zuerst Viktor.
Ja, ich fand es auf jeden Fall erstmal eine sehr lustige, schöne Formulierung, dass Katholiken spektakulärer dumm sind. Das hat mir gefallen, das übernehme ich wahrscheinlich in Zukunft. Aber ich habe mir halt während dem Segment auch Gedanken gemacht. Wir haben ja hier eine konkrete Frage, welche sind dümmer? Und da habe ich mir überlegt, wie kann man das denn objektiv beurteilen? Und habe dann gesagt, okay, in Bereichen, wo die übereinstimmen, kannst du es nicht unterscheiden. Habe dann die 7 Unterschiede, die du aufgelistet hast, hergenommen und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, die Katholiken bekommen -1 Punkt und die Evangelien +3,5 Punkte, also positiv gerechnet. Das heißt, das Katholische ist dümmer. die haben hier nirgendwo mehr als 0 Punkte gekriegt, weil das alles sehr selbstbezogen ist. Wir sind hier die Priesterkaste, wir haben hier das Sagen und wir sind diejenigen, die das Sakrament bringen. Und das finde ich dann beim Evangelischen einfach ehrlicher und konsequenter zu sagen, nein, sind wir nicht. Das kommt alles von Gott und von Jesus und in der Bibel steht halt, wie man das erreicht und so. Und das nehmen wir jetzt als Grundlage dafür. Also ich finde es ehrlicher und konsequenter.
Ich tue mich immer noch schwer mit der Entscheidung, wer ist immer. Der Katholizismus an unseren Spruch beim Bund, wenn schon scheiße, dann scheiße mit Schwung. Ne? Und der Katholik, sagt, Harko, ich habe ja meinen komischen Hut auf, aber ich stehe dazu. So eine doppelte Dummheit ist im Grunde bei den Katholiken, die mit dem Finger auf die anderen zeigen und dann sagen, haha, wir sind aber nicht so dumm wie die, aber dann selber auch wieder dumm sind. Ne, das ist dann nochmal eine besondere Form von Dummheit. Von daher würde ich nach wie vor sagen, im Zweifel halte ich die Evangelischen für dümmer. Die Katholiken kommen mir vor wie so ein Slapstick-Humor, während die EKD mir mehr so wie so ein Kabarett vorkommt.
Also es ist beides dumm, das ist der ohne Zweifel. Man könnte natürlich wie Viktor aufgrund der Menge sagen, dass es katholisch dümmer ist, weil die mehr sich, ich denke mal, es ist barocker. Ne? Das heißt mehr ziselierte, mehr Formreichtum, auch mehr Ausbeutung wie im Barock üblich. Wir haben bei der Debatte ausgespart, ob die den Scheiß wirklich glauben. Das hat sich sehr stark verändert, aber daran kann man das ja nicht messen. Luther gegen Paulus, würde ich sagen, Luther gewinnt gegen Paulus in Sachen Dummheit. Erstens, ob existiert hat, ist das eine. Bei Luther sind wir ziemlich sicher, wir haben sein Tintenfass noch an der Wand. Dann ist halt die Dummheit der Protestanten, so einer Figur hin nachzurennen. Auf der anderen Seite, die Katholiken rennen jeder Figur hinter nach, die einen Rock anhat. Ich habe am Anfang zuerst für Evangelien getippt. Also ich bin mittlerweile bei einem klassischen Unentschieden.
Ja, aber ihr habt gesehen, es ist auf jeden Fall eine interessante Fragestellung. Was ist jetzt eigentlich das Beste, was das Christentum so hervorgebracht hat? Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und er lautet:
Das Beste, was das Christentum hervorgebracht hat, sind seine Ketzer.
Ernst Simon Bloch. Er lebte von 1885 bis 1977. Er war ein deutscher Philosoph, geboren in Ludwigshafen am Rhein, gestorben in Tübingen. Und das war die 169. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Hört euch gleich eine weitere Folge an oder schaut bei unseren Kollegen rein. Zum Beispiel der Atheist Media Blog mit täglichen News aus der Welt des religiösen Irrsinns oder die Artikel von awq.de, längere Artikel, immer sehr lehrreich. Dann der Podcast von unseren Kollegen Man glaubt es nicht, MGen genannt auch, Man glaubt es nicht, oder aus Österreich Radio Artikan, wie Atheismus mit TH, der kritische Podcast aus Österreich und die beiden YouTube-Kanäle Atheismus TV und Neuer Atheismus TV. Diese Adressen und weitere Empfehlungen findet ihr in den Shownotes und dort gibt es auch viele gute Buchempfehlungen. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern, ich bedanke mich bei den Zuhörern, ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss!
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben.